begrüße euch alle ganz herzlich hier bei uns im Saal und auch diejenigen, die uns an den Übertragungsgeräten zuschauen. Zuerst mal vielen Dank den fleißigen Händen, die hier eine solch anschauliche Dekoration zum Erntedank aufgebaut haben. Es ist wie immer wunderschön anzusehen. Ich staune immer darüber, wie euch das gelingt. Und wir sollen uns erinnern, dass es nicht selbstverständlich ist. Wenn wir in den Laden gehen und kaufen einfach, was das Herz begehrt, was der Geldbeutel so hergibt. Es ist der Segen und die Gunst Gottes, die uns das ermöglicht. Und es sind die vielen Menschen, die die Felder bestellt haben, die geerntet haben, die Menschen, die verpackt haben und transportiert haben. Es sind die Einkäufer unserer Lebensmittelläden, die das für uns geordert haben und die Menschen, die im Verkauf tätig sind. Also eine Reihe von Arbeitern machen es uns möglich, dass wir in den Laden gehen und einfach uns kaufen, was das Herz begehrt. Vielleicht ist auch was aus dem eigenen Garten dabei, das jemand selbst gesät, geerntet hat und hier hingebracht hat. Derjenige weiß dann, wie viel Arbeit dahinter steckt. Und möge Gott alle Menschen unserer Lebensmittelkette segnen, uns, die wir das mit Wunder und Freude verspeisen. Wer von unseren alten Geschwistern noch selbst dabei gewesen ist, wenn die Felder bestellt wurden, der weiß von Flügen und Ecken und Bewässern und Harken und Ernten und Verarbeiten. Es ist ja noch gar nicht so lange her, als ich Kind war, da hatten die Bauern noch gar keine Traktoren. Die Arbeit wurde mit Ochsen gemacht, so wie viele Tausende von Jahren zuvor das auch gewesen ist. Ich konnte dann ein bisschen zusehen, was für Mühe dahinter steckt. Aber ganz gleich, mit welchem Fuhrwerk gearbeitet wurde und wird und wie fleißig die Menschen daran arbeiten, jeder von uns weiß, dass die Ernte nicht nur von menschlichem Fleiß abhängt. Es braucht Sonnenschein und Regen und einen fruchtbaren Boden. Der Erfolg der Ernte ist und bleibt abhängig von Gott. Von seinem Segen. Wenn ich in diesem Frühsommer mit dem Hund über die Felder spaziert bin und täglich gesehen habe, wie der fruchtbare Lehmboden bei uns oben auf dem Saargau vertrocknet und tiefe Risse aufgewiesen hat, das tat mir im Herzen weh. Ich habe die Erde gesegnet und habe Gott um Erbarmen gebeten, und im Regen. Und ich bin dankbar, dass die meiste Aussaat auch aufgehen konnte und auch noch geerntet wurde. Damit vor vielen, vielen Jahren dem Volk Israel bewusst bleiben sollte, wem sie den Segen ihrer Ernte zu verdanken hatten, befahl ihnen Gott schon ganz früh, aus diesem Grund vor ihm und für ihn ein Fest zu feiern. Nee, Feste. Zweimal im Jahr sollten sie ein Erntedankfest feiern. Nach der ersten Getreideernte im Frühjahr und nach der Traubenernte im Herbst. Diese Anordnung hatte der Herr schon ganz früh gegeben. Da waren sie noch dabei, die Wüste zu durchziehen und von Sesshaftigkeit und Säen und Ernten konnte noch gar keine Rede sein. Sie waren gerade erst aus Ägypten aufgebrochen. Aber Gott hatte längst angefangen, mit ihnen über dieses später zu reden. Vielleicht auch, damit sie bei dem gleichbleibenden Alltag ihrer Wüstenwanderung ihr Ziel vor Augen behielten, dass es galt, Land einzunehmen. Der Weg war eben nicht das Ziel. Ganz oft hat Gott darüber mit Mose gesprochen, welche Erwartungen er an das Volk hat, wenn es denn mal in Kanaan wohnen würde. Ich lese mal aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 23, die Verse 37 bis 43. Das sind die Festzeiten Jahwes, die ihr als heilige Versammlungsopfer ausrufen sollt, um Jahwe Feueropfer zu bringen. Brandopfer und Speisopfer, Schlachtopfer und Trankopfer, jedes an seinem Tag. Die Sabbate Jahwes und die anderen Gaben sowie die Opfer, die ihr Jahwe durch ein Gelübde zugesagt oder ihm freiwillig gebracht habt, die bleiben davon unberührt. Also die wurden auch nur alle geschlachtet. Nachdem ihr die Ernte eingebracht habt, sollt ihr 7 Tage lang vom 15. des 7. Monats an das Fest Jahwes feiern. Der 1. und der 8. Tag soll ein Ruhetag sein. Am 1. Tag sollt ihr euch die schönsten Baumfrüchte nehmen, Palmwedel und Zweige von Laubbäumen und Bachweiden und sollt euch 7 Tage lang vor Jahwe, eurem Gott, freuen. Jedes Jahr sollt ihr dieses Fest im 7. Monat 7 Tage lang für Jahwe feiern. Das ist eine immerwährende Ordnung für alle Generationen. Während dieser 7 Tage sollen alle Einheimischen in Israel in Laubhütten wohnen, damit eure Nachkommen wissen, dass ich die Israeliten in Laubhütten wohnen ließ, als ich sie aus Ägypten herausführte. Ich bin Jahwe, euer Gott. Also für das Volk Israel war das Erntefest, das Erntedankfest, das sie im Herbst feiern sollten, an ein Erinnerungsfest gekoppelt, bei dem sie auch dankbar an den Auszug aus Ägypten denken sollten. Diese Feste, die da vor etwa 3460 Jahren angeordnet worden waren, die sollten immer wieder gefeiert werden. Und seitdem es seit 75 Jahren wieder einen Staat Israel gibt, wird dort auch wieder dieses Erntedankfest mit den Bohnen in den Laubhütten gefeiert. Weiß jemand, wann das in diesem Jahr stattfindet? Gestern Abend hat es angefangen. Heute ist der erste Tag. Wir feiern in diesem Jahr also zeitlich gemeinsam mit den Juden Erntedank. Jedenfalls einen Tag lang. Die vielen Anweisungen, die sie bekommen hatten, wie sie dieses Fest feiern sollten, da gelten die meisten für uns heiligen Christen nicht. Aber ich glaube, eine davon gilt uns. Und das soll heute mein Schwerpunkt sein. Ich lese euch vor, was ich meine. Ihr sollt euch vor Jahwe, eurem Gott, freuen. Ein Fest der Dankbarkeit, das soll auch ein Fest der Freude sein. Und wenn wir lesen, wie die Israeliten das damals hatten feiern sollen, was da alles geschlachtet hatte werden soll, was da gegessen wurde, was da getrunken wurde, da war das kein Vergleich mit dem, was wir hier heute Morgen tun. Familien trafen sich zum großen Camping in Laubhütten. Es wurde gegessen, gesungen, getanzt und gelacht. Und das alles vor Gott und für Gott, der sich mit seinem Volk freuen wollte. Er hat sich nicht verändert. Er ist immer noch auch ein Gott der Freude. Ich glaube, das ist eine Facette Gottes, die in unserem Breitengrad ziemlich aus den Augen verloren gegangen ist. Leben in Gott, da haben viele ganz unterschiedliche Vorstellungen davon. Manche stellen sich so eine Abgehobenheit von der Erde vor. Andere ein Leben voller Aufopferung. Im Gegenzug dazu andere ein Leben auf Rosen gebettet oder ein Leben von einem Erfolg zum nächsten. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass das Leben mit Gott ein normales Menschenleben auf dieser Erde und in dieser Gesellschaft ist. Dass es dennoch einen gewaltigen Unterschied gibt zwischen einem Leben ohne Gott und einem Leben mit Gott, das sieht man auf den ersten Blick den betreffenden Menschen gar nicht an. Er sieht ja aus wie die anderen auch. Die Nase ist mitten im Gesicht, der Kopf ist zwischen den Ohren und die Figur unterscheidet sich auch nicht von den Figuren der anderen Leute. Unterschiedlich ist erstmal das Ende, auf das wir zuleben. Nämlich unbedingt die Ewigkeit bei Gott im Himmel zu verbringen. Aber das sieht man ja auch nicht. Unterschiedlich sind unsere Vorlieben. Oder sollen das jedenfalls sein. Nämlich das Gute und Gott Wohlgefällige. Unterschiedlich ist unsere Lebensqualität. Da wir in Gott einen starken Regenten und liebevollen Freund haben, der uns begleitet. Und unterschiedlich sollte die Art und Weise unseres Lebens sein, wie wir das gestalten. Worauf haben wir unser Verlangen ausgerichtet? Danach, Jesus immer ähnlicher zu werden, indem wir unseren Charakter von Gott umerziehen lassen und seiner liebevollen und strengen Erziehung gehorsam Folge leisten? Oder danach, dass unsere menschlich verständlichen Wünsche erfüllt würden. Dass es uns gut geht, dass wir Spaß haben, dass das Leben möglichst bequem sein sollte. Und Gott soll doch bitteschön dafür sorgen, dass dem so ist. Schließlich liebt er uns doch. Ist das unser Verlangen? Eine solche Einstellung ist die von kleinen Kindern, die gebobbelt werden wollen und alles haben wollen. Da kuschelt so ein Kind eben noch selig in Mamas Armen und ist im nächsten Augenblick von der Mama bitter enttäuscht, weil die ihm statt des gewünschten Schokoladenkuchens eine Scheibe Vollkornbrot zum Frühstück auf den Teller legt. Die kann die Mama nur so gemein sein. Hey, Gott hat Ziele für uns. Er hat ein Leben für uns geplant. Und er erwartet von uns, dass wir das leben. Er hat die Menschen geschaffen, um in Gemeinschaft mit ihnen zu leben. Er will, dass wir uns an ihm erfreuen. Erfreuen mit unserem ganzen Leben, dass wir vor ihm leben. Das ist sein Anspruch an uns. Den stellt er. Was heißt das nun, sich im Herrn zu freuen? Hier in unserem Land des Wohlstands sind wir so gepolt, dass wir uns freuen, wenn wir etwas von ihm bekommen. Zum Beispiel eine Gebetserhörung. Da habe ich Bauchweh und ich bete, die Schmerzen lassen nach. Und es tut gut, wenn der Schmerz nachlässt und ich sage Danke und freue mich, dass Gott mein Gebet erhört hat. Oder schon finanzielle Sorgen und irgendwie streckt Gott mein Geld, sodass ich alle Rechnungen bezahlen kann. Und ich sage Danke, dass es funktioniert hat. Es gibt viele Dinge, für die wir beten. Und wenn es wirklich gut ausgeht, dann freuen wir uns darüber. Das ist nur natürlich, wenn wir uns an solchen Geschenken freuen. Auch an gut bestückten Supermärkten, an unserem Geldbeutel, der das bezahlen kann, dass wir auch von diesen guten Stücken einiges auf den Tisch bringen. Danke Gott. Aber ist das schon Freude an Gott? An seiner ureigensten Person? Wenn man frisch verliebt ist, dann freut man sich riesig, wenn wir dem oder der Geliebten begegnen. Es braucht dann kein Geschenk. Wir freuen uns an der Person des anderen. Also, ich freue mich an meinem Mann, besonders dann, wenn er mich in die Arme nimmt und lieb hält. Da warte ich nicht auf ein Geschenk. Ich spüre, dass ich einen Platz in seinem Herzen habe und das ist genug. Selbst wenn ich nicht in seinen Armen bin, sondern nur an ihn denke, dann freue ich mich, dass wir zusammengehören, dass ich zu ihm gehöre, dass er zu mir gehört. Ich freue mich an seiner Person, an ihm selbst. Und daran, dass wir einander haben und lieben. Und wenn ich unseren kleinsten Enkel anschaue, der ist jetzt gerade ein Jahr alt, wenn der mit seinen strahlenden Augen die Welt erforscht, dann läuft mein Herz über voll Freude. Freude an diesem kleinen Menschen. Und außer seinem Lächeln kann er uns gar nichts zurückgeben von dem, was alles in ihn investiert wird, an Zeit und Kraft und Geduld und Liebe und an Finanzen. Da geht es gar nicht darum, etwas von dem Kerlchen zu empfangen. Es ist rein die Freude an seiner Person. Und das möchte Gott, dass wir uns an ihm freuen. Danach verlangt er. Danach verlangt sein Herz. Er will der Mittelpunkt unserer Freude sein. Und alles, was er uns dann an Gutem zukommen lässt, das wird zu einem Grund, ihn strahlend anzuschauen und Danke zu sagen. Wir sollen nicht nur mit dem Geschenk zufrieden sein, dass wir ein Dach über dem Kopf haben und ein warmes Bett und für die kalte Jahreszeit einen Ofen oder die Heizung, dass unser Magen gefüllt wird, dass unser Leben einfach in vielen Bereichen ganz in Ordnung ist. Nein, es soll uns an den erinnern, von dem das alles kommt. Wir dürfen und sollen uns darüber freuen, aber hinschauen auf den, der es schenkt, der so fürsorglich sorgt. Und an seiner Person sollen wir uns freuen. Und dort, da. Gott will so eindringlich in enger Gemeinschaft mit uns leben und der Mittelpunkt unserer Freude sein, dass er uns bei seiner Erziehung, die er uns angedeihen lässt, in Zeiten kommen lässt, die sehr freudlos sind. Jedenfalls ging es mir so. Die äußerlichen Dinge des Lebens, die uns sonst Freude bereiten, die sind dann einfach nicht da. Oder wir sind nicht in der Lage, sie zu sehen. Dann bleibt nämlich nur er übrig. Es ist wie wenn ein reicher König die Liebe eines armen Mädchens gewinnen möchte. Sie schickt ständig an ihm vorbei und freut sich auf das Wohlergehen, das er für sie mit in die Heirat hineinbringt. Aber er will darum zuallererst um seiner selbst willen geliebt werden. Dazu müssen wir ihn näher kennenlernen, seine Art kennenlernen, seine Liebe, seine Heiligkeit, seine Güte und seine Gerechtigkeit, seine Gnade und seine Wahrheit, seine Größe und seine Macht. Und wir müssen kennenlernen, wie sehr er uns liebt und schätzt und was wir ihm wert sind. Mein Rechengehirn kann das. Ich bin so viel wert, wie der Preis, der für mich bezahlt worden ist. In den Augen des Vaters bin ich, bist du, ist jeder von uns, jeder Mensch auf dieser Erde, so wertvoll wie Gottes Sohn Jesus Christus. Ob dem Menschen das gefällt oder ob sein ganzer Stolz sich dagegen wehrt, es ist eine bestehende Tatsache, dass es der Preis, der für jeden Einzelnen von uns bezahlt worden ist. Aber diese Wahrheit nur in unserem Gehirn erkennen, rechnen können, heißt noch lange nicht, dass wir da drin leben können. Also gilt es, einen Weg zu suchen, einen Umdenkprozess zu durchlaufen und in einem Umerziehungsprozess neue Gedanken und neue Charakterzüge einzuüben. Für manche gilt es, damit überhaupt mal anzufangen, ihr Leben diesem Jesus anzuvertrauen und sich mit ihm auf den Weg zu machen. Andere, ja die meisten hier, sind auf diesem Weg. Aber garantiert jeder von uns wird mir bestätigen, dass er immer noch nicht am Ende der Möglichkeiten angekommen ist und nicht eine tiefere Begegnung mit Gott noch gewünscht wäre. Also, ich gehe schon so lange mit ihm. Und habe mich sehr bewusst auf diesen Reifeprozess in Christus eingelassen, aber je älter ich werde, desto unfertiger komme ich mir vor. Mich tröstet dann die Wahrheit, dass ich aber in der Abhängigkeit von Gott gewachsen bin. Und meine Freude an ihm ist gewachsen. Ich würde viel zu lange Zeit brauchen, wenn ich jetzt erzählen wollte, dass es Bedingungen zu erfüllen gibt. wenn wir voller Freude an Gott sein wollen. Zum Beispiel brauchen wir dazu ein neues Herz, das dazu überhaupt in der Lage ist. Aber wenn wir es denn bei der Wiedergeburt empfangen haben, dann müssen wir auch noch lernen, damit zu leben. Für heute ist es genug, dass wir erkennen, Gott will Freudenfeste mit uns feiern. Und das nicht erst im Himmel. Die Bibel ist voll von der Botschaft der Freude. Nach seiner Abschiedsrede hatte Jesus seinen Anhängern gesagt, was wir im Johannesevangelium lesen, Kapitel 15, die Verse 9 bis 11. Ich habe euch genauso geliebt, wie der Vater mich geliebt hat. Bleibt in meiner Liebe. Ihr bleibt darin, wenn ihr meinen Anweisungen folgt. Auch ich habe die Weisungen meines Vaters befolgt und so bin ich in seiner Liebe geblieben. Ich habe euch das gesagt, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude vollkommen wird. Also, will einer hier vollkommene Freude? Ich will sie auf jeden Fall. Sie ist im Herrn zu finden und in einem innigen Leben mit ihm. Ein Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Eine der Anweisungen, die Jesus uns dazu gegeben hat, dass wir ihr Folge leisten sollten, weil sie uns auf diesem Weg mit ihm weiterführt, das ist das Abendmahl. Diese Erinnerung daran, dass er sich selbst geopfert hat, sich an uns verschenkt hat, dass wir ihn essen und trinken sollen, dass wir ganz eins mit ihm sein sollen und ganz eins mit ihm sein können, lasst es uns als ein Fest der Freude tun. Eine Freude, Jesus in sich zu haben. Daran zu denken, dass das große Freude ist. Erstmal so ganz privat, wenn jeder jetzt sein Abendmahl nimmt. Jesus, du und ich und du. Und ich hoffe und bete, dass es dann auch mehr Gelegenheiten geben wird, wo wir alle gemeinsam mit Gott und vor Gott beim Abendmahl uns miteinander freuen können in ihm.